Wir legen direkt los mit Philipp Opitz, der uns etwas zum Import von Geometrien mit PyQGIS erzählen wird.
Genau. Vielen Dank, lieber Michi. Ich bin erstmal ganz begeistert. Hallo, liebe Foskis, dass ihr alle doch in so großer Zahl hier hochgekommen seid in das kleine Kabuff, um euch was über den automatischen Import und die Veröffentlichung von Betriebsmittelgeometrien mittels PyQGIS anzuhören. Was wir jetzt hier oder was ich euch vorstellen will, ist also mal ein ganz konkretes Thema, ganz konkrete Praxisumsetzung, also Geoinformation, Geoinformatik 101, wie es eben genutzt wird bei uns im Unternehmen. Wer bin ich? Philipp Opitz, habt ihr schon gehört. Ich habe das mal gelernt an der HTW Dresden, Geoinformatik und Kartografie studiert und bin jetzt seit 2022 GDI-IT-Administrator bei der Sachsen Energie. Das hier heute ist Teil 2 der großen Sachsen Energie-Saga bei der Foskis. Teil 1 hat mein geschätzter ehemaliger Kollege Christoph Jung hier 2023 abgeliefert, wo er über die Nutzung und den Support von QGIS im Unternehmen bei uns gesprochen hat, der hier auch nochmal als geistiger Vater mit zu nennen ist des Prozesses, der hier heute von mir gezeigt wird. Ich möchte euch erstmal zwei Dinge erzählen. Warum ist das hier wichtig für uns? Was ist eigentlich der Hintergrund, der thematische, damit der Anwendungsfall klar wird? Und dann will ich euch durch ein paar technische Aspekte führen, die hier in der Umsetzung also gewählt wurden. Ja, der Name gibt nicht viel Spielraum, mein Dialekt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht. Wir sind ein Unternehmen aus Sachsen und zwar oben rechts unser Vertriebsgebiet ist Dresden und Ostsachsen. Wir sind ein Energieversorger. Das heißt, alle Medien, die ihr hier so links seht, Strom, Gas, Wasser und so weiter, das sind die jeweiligen Kabel- oder Rohrleitungslängen, die hier in unserer Verantwortung sind. Ihr könnt die Medien bei uns kaufen, das ist das eine. Und das andere ist aber, darüber hinaus sind wir auch Netzbetreiber. Diese ganzen Energienetzbestandteile sind also in unserer Verantwortung. Und das macht Geodaten ganz klar zur Basis von ganz vielen wesentlichen Geschäftsprozessen im Unternehmen. Unser wesentliches, bevor wir weitergehen, unser wesentliches Werkzeug zur Geodatenhaltung ist unser aller Lieblingsmonolith SmallWorld. Mit proprietären Datenbanken, mit Client-Anwendungen und proprietären Geodatendienstserver. Ja, und wie sieht das aus? Wenn Sie in Dresden anfangen, einfach mal unter dem Bürgersteig, unter der Straße zu graben, dann werden Sie feststellen, dort ist eine ganze Menge los. Dresden ist eine Stadt beispielsweise, wo das Stromnetz im Wesentlichen unterirdisch verlegt ist. Das heißt, sobald der Bürgersteig geöffnet ist, sind dort Stromkabel, Telekommunikationskabel, Abwasserleitungen. Dort sind Fernwärmeleitungen, Gasleitungen, alles reingepresst. Und das macht natürlich es notwendig für jeden, der hier irgendwie anfängt, etwas zu tun, ihm mitzuteilen, was ist denn eigentlich in der Erde los. Somit müssen alle Bauherren auch vorher eine Beauskunftung anfragen, damit eben, wir sprechen hier von kritischer Infrastruktur, das sind essentielle Medien, die wir an die Leute verteilen, das muss funktionieren und vor allem besteht auch Gefahr für Leib und Leben, wenn ich da eine Fernwärmeleitung mit 130 Grad im Vorlauf anschneide, dann tut das weh. Im Zusammenhang oder im Gegenteil dazu ist dann natürlich unsere Verantwortung eben auch alles wesentlich aktuell zu halten, unsere ganzen Betriebsmittelinformationen und die auch den Leuten zugänglich zu machen. Und da kommt der Fall jetzt zustande, über den das Thema heute geht. Stellen Sie sich vor, draußen ist eine Baugrube, dort wird jetzt irgendwie eine neue Leitung verlegt. Dann kommt ein Vermessungsbüro, das Vermessungsbüro misst diese Leitung ein, liefert uns die eingemessenen Daten und die wandern dann bei uns in die Dokumentation. Und da entsteht jetzt die Lücke, denn Dokumentation ist jetzt kein unmittelbar trivialer Vorgang, da müssen Normen erfüllt werden, Standards erfüllt werden und dergleichen, das nimmt Zeit in Anspruch. Trotzdem müssen wir so schnell wie möglich die schon verlegten Leitungen, die existieren ja schon, nach außen hin bekannt machen. Und das ist genau das, worauf der Prozess hier abzielt, der ein automatisierter Prozess für eine tagaktuelle Veröffentlichung neu eingemessener Betriebsmittelinformationen. Wie läuft das Ganze ab? Die Vermessungsbüros schicken in unserem Fall alle Vermessungen als DXF-Dateien zu uns. Und der Prozess beginnt damit, dass wir ein Ablageverzeichnis jetzt geschaffen haben, wo alle DXF-Dateien erstmal reinkommen. Dort werden die gespeichert, nach Regionalbereichen, nach Medien sortiert. Diese ganzen werden dann mittels PyQGIS verarbeitet. Das heißt, der zentrale Mechanismus ist eine Task auf dem Server, die einmal in der Nacht diese DXF-Datei nimmt, verarbeitet und dann nach Oracle schiebt. Warum vielleicht PyQGIS? PyQGIS ist nun eine Bibliothek, die schon ganz viele Standardfunktionalitäten zur Verfügung stellt. Ich kann Oracle-Datenbankverbindungen herstellen, ich kann Layer, ich kann mit DXF arbeiten, ist alles schon da. Ist eine bekannte Technologie, aus dem Grund hat es nur Sinn gemacht, für uns hier auch auf PyQGIS zu gehen. Warum jetzt Oracle? Oracle ist bei der Sachsen Energie die zentrale Datenhaltungsplattform oder die zentrale Datenbanktechnologie, die wir verwenden. PostGIS beispielsweise ist jetzt nicht so stark vertreten und Oracle ist an unserem Small World GIS auch schon etabliert und angebunden, sodass das hier das Mittel der Wahl war. Daten gehen also mit PyQGIS nach Oracle. Von Oracle aus werden dann Views erzeugt. Und die schicken wir dann wiederum als Datengrundlage an QGIS-Projekte. Das heißt, die Leute in der Dokumentation haben uns ein QGIS-Projekt genommen, die Datengrundlage dort eingepflegt und konnten das dann stylen, wie sie wollen. So wie sie es eben für die Beauskunftung von Medien sich wünschen. Und der große Vorteil beim QGIS-Server, für die, die das jetzt halt noch nicht kennen vielleicht, ist der, ich kann so ein QGIS-Projekt einfach nehmen, so wie es ist, schieb das auf den Server, mache noch ein paar Projekteinstellungen und sofort ist das veröffentlicht, so wie es dort zu sehen ist. Und das macht erstmal das Handling von Anpassen von Styles im Vergleich jetzt zum Umgang mit Small World sehr schnell, sehr einfach, sehr zugänglich und auch das Aktualisieren des Dienstes eventuell, wenn man das denn möchte. Und diesen Dienst können wir dann benutzen, um den an unsere Leitungsauskunft über das Internet bereitzustellen. Da kann der Nutzer auf eine Weboberfläche gehen, zeichnet sich einen Umring zu seinem Bauvorhaben ein und dann werden ein paar Map-Requests abgesetzt, die dann im Ergebnis einen Plot erzeugen für denjenigen, der hier die Beauskunftung beantragt hat und kann dann damit loslegen. Ohne Gefahr für Leib und Leben. Dabei entstehen noch ein paar Randsachen. Wir haben jetzt einmal Dienste konfiguriert. Die können wir natürlich auch für Drittanwendungen, für irgendjemand, der das im Unternehmen noch sehen will, muss, braucht, anbieten. Und wir können diese Information auch gleich der Dokumentation mit zuführen. Das heißt, einmal die Views werden direkt bei Small World angebunden. Das hat den Vorteil, dass die Dokumentation auf die Geometrien zugreifen kann, kann dann also auch direkt Hilfslinienzüge erstellen und dann darauf eben die Medien konstruieren. Gleichzeitig nutzen wir Solr als Search Engine Technologie bei uns. Das heißt, ich kann auch Informationen, in dem Fall Bounding Boxes, zu einzelnen Vermessungsvorgängen hochladen und diese suchbar machen im Small World GIS. Der Nutzer kann im Small World GIS beispielsweise eine Vorgangsnummer eingeben und diese Vorgangsnummer ist dann eben damit verbunden, HTTP-Request an Solr, liefert eine Geometrie zurück, ich kann zum Vorgang springen und dann dort anfangen, meine Dokumentationsarbeit oder was ich will, durchzuführen. Yes. Wir gucken uns jetzt mal zwei Dinge an. Einmal will ich auf das PyQGIS-Skript dann nochmal eingehen, aber wir fangen vorher nochmal mit der Datenhaltungskomponente an. Oracle, wie sieht das Datenmodell dahinter aus? Grundsätzlich ist es so, wir sprechen hier von hunderten Vermessungsvorgängen, die so parallel mehr oder weniger stattfinden. Und dazu gehören pro Vermessungsvorgang, ist es jetzt nur ein Austausch vom Bauteil oder ist es ein ganzer Straßenzug, teilweise tausende DXF-Elemente, die da eben dazugehören. Und jetzt müssen wir diesen riesigen Datenhaufen, der da durchaus entsteht, auch irgendwie benutzbar machen in einer Form und vor allem auch im Betrieb so halten, dass wir damit gut zurechtkommen. Drei Tabellen sind hier das Zentrale. Wir haben im Zentrum eine Metadatentabelle, die speichert zu jedem Vorgang, sprich jeder DXF-Datei, zentrale Informationen, Vorgangsnummer, welches Medium und dergleichen. An die angeschlossen sind die zwei äußeren Tabellen. Einmal Bounding Boxes, habe ich schon erzählt. Wir wollen, dass der Nutzer schnell zu einem Vorgang springen kann über unsere Search Engine. Deshalb bieten wir die Bounding Boxes mit an, brauchen die also auch mit. Und genauso auch die Betriebsmittelgeometrien. Soll heißen, Für jeden Vorgang sind entsprechende DXF-Features enthalten und die werden in der Tabelle der Betriebsmittelgeometrien gespeichert. Warum ist das ein schönes Konstrukt? Es ist deshalb ein schönes Konstrukt, weil wir hier über Fremdschlüssel einen ganz klaren Zusammenhang zur Metadatentabelle herstellen. Wird ein Eintrag in der Metadatentabelle gelöscht, werden auch alle zugehörigen Betriebsmittelgeometrien und Bounding Boxes gelöscht. Und das heißt einfach, der gesamte Löschvorgang geht sehr flott, ist auch nah an der Datenhaltungskomponente und das ist sehr performant. Genau. Wie läuft jetzt das Skript im Gegensatz dazu ab? Genau, ich habe schon gesagt, es gibt sehr viele Vermessungsvorgänge. Und wir wollen, wenn möglich, was wir mit dieser Struktur erreichen, einen Differenzabgleich bekommen. Das heißt also, jetzt zum Skript, was das genau tut. Das Skript startet und es passiert Folgendes. Zunächst mal werden alle DXF-Dateien ausgelesen, die im Verzeichnis liegen. Gleichzeitig werden ausgelesen alle Einträge in dieser Metadatentabelle. Und es wird geguckt, okay, gibt es jetzt hier irgendwelche Metadatensätze zu Vorgängen, die aber gar keine Entsprechung mehr als DXF-Datei haben. Und wenn dem natürlich so ist, wird der Metadatensatz gelöscht, alle Betriebsmittelgeometrien werden gelöscht, Bounding Box wird gelöscht. Und dann die zweite Frage, gibt es DXF-Dateien ohne Metadatenkomponente? Dann passiert erstmal nichts, wenn keine solchen existieren. Aber wenn dem so ist, wird erstmal ein neuer Metadatensatz für den Vermessungsvorgang für die DXF-Datei angelegt. Und jetzt geht es zum nächsten Knackpunkt. Wir haben DXF-Dateien, die ja in der GIS-Welt nicht 1:1 perfekt kompatibel sind. Wir müssen jetzt typenrein auslesen, was in der DXF-Datei an Features da sind und in die Datenbank bringen. Da ist auch der nächste Vorteil von PyQGIS, auf den ich nochmal eingehen will. Ich hätte jetzt unter Umständen das Problem, dass ich sagen muss, okay, jedes Feature durchgehen, hallo Feature, zeig mir deine Geometrie, zeig mir deinen Typ. Aber das müssen wir gar nicht, denn PyQGIS bietet uns ja schon die Funktionalität an, gleich ein Sublayer auszulesen nach Geometrietyp. Gib mir doch bitte alle Punkte dieser DXF-Datei. Die werden ausgelesen, wir speichern dann die Betriebsmittelinformationen ab. Das sind also beispielsweise, was für ein DXF-Layer bist du, Straße, eine Niederspannungsmuffe, was weiß ich. Solcherlei Dinge werden dort eingespeichert. Es findet danach auch noch Python-seitig eine Berechnung der Bounding Box statt, die ebenfalls importiert wird. Und so haben wir dann den gesamten Prozess einmal durchgelaufen. Was wir hier erkennen, wir haben eine initiale Befüllung, irgendwann geht es ja mal los mit der Schnittstelle. In dem Moment muss ich hunderte DXF-Dateien einlesen, in die Datenbank bringen. Das nimmt durchaus Zeit in Anspruch. Sobald das aber passiert ist, sind wir dann im differenziellen Bereich angekommen. Das heißt einfach nur noch, an wie viele DXF-Dateien sind neu dazugekommen, welche wurden gelöscht. Und der Schnittstellenlauf reduziert sich dadurch logischerweise immens. Und das macht das zu einer Schnittstelle, die jetzt in der Nacht im Regelfall eine halbe Stunde läuft, wenn überhaupt. Und damit ist das sehr schön ressourcenschonend. Genau, hier sehen wir nochmal den Vorgang. Hier links den Befehl, QGIS Vector Layer erstellen aus einer DXF-Datei mit der Möglichkeit, ich möchte den Sublayer alle Punkte haben, sodass ich diese Punkte separieren kann von Linien und Polygonen und die dann auch typenrein in die Datenbank bekomme. Ja, genau. Das ist auch der gleiche Prozess, den man hat, wenn man jetzt eine DXF einfach in QGIS reinschiebt, dann ist das sofort das, was QGIS einem schon vorschlägt. Welche Ebene möchtest du denn gern reinholen? Punkte, Linien, Polygone. Und so sind wir im Ergebnis dazu gekommen, dass wir also jetzt erreicht haben, die DXF-Dateien kommen an, werden abgelegt und sind automatisiert am Folgetag in unserer Leitungsauskunft verfügbar, für die Dokumentation verfügbar und das alles auf Basis reiner Open-Source-Technologie oder intensiver Nutzung. Das heißt, es gab hier vorher einen proprietären Prozess mit proprietären Anwendungen, den wir hier ablösen konnten weitestgehend und dadurch keine Wartungskosten, keine Lizenzkosten haben. In der Umsetzung ist es auch so, dass die keine Wartungs- und keine Lizenzkosten haben, dass das ein Weg ist, der das auch sehr gut monitorbar macht. Das heißt, die Schnittstelle macht an sich keine Probleme bisher und läuft stabil. Die ganze Entwicklung konnte eben intern stattfinden, ohne jeden Dienstleister. Und was ganz wichtig ist, die Dokumentation braucht die Daten und das ging durch die Anbindung der Oracle Views ganz unproblematisch, sodass wir da ganz entspannt vorgehen konnten. Ja, Erweiterung ist jetzt das nächste, dass wir hier schauen müssen, was ist jetzt, wenn etwas ganz schnell der Dokumentation beispielsweise zugeführt werden möchte, muss. Da ist die Überlegung, über ein QGIS-Plugin zu gehen, das den Prozess nochmal auch untertägig starten kann. Hier gibt es natürlich einige Dinge zu beachten, die jetzt noch im Raum stehen. Soweit so gut, ist aber der Kernprozess bestehend und praktikabel und für uns sehr gut funktionierend. Jetzt bin ich sehr schnell durchgerannt, stelle ich fest, wenn ich hier drüben auf die Uhr gucke. Ich bin schon am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, haben wir eine Menge Zeit.
Hervorragend. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe gesehen, es gibt auch schon ein paar Fragen. So, die erste wäre, wie wird sichergestellt, dass sich importierte Daten nicht mit vorhandenen Daten geometrisch widersprechen?
Es gibt erstmal verschiedene Prüfmechanismen. Innerhalb des Schnittstellenlaufs findet ein intensives Logging statt, das im Moment noch so aussieht, dass der Schnittstellenlauf dann auch einfach überprüft werden kann durch Auswertung des Logs. Gibt es hier irgendwelche Errors? Ansonsten gab es und gibt es auch in Teilbereichen des Unternehmens, man muss jetzt wissen, dass die Sachsen Energie fusioniert ist aus zwei vorher bestehenden Unternehmen, die Prüfroutine, es gibt ein Tool, das vorangestellt ist, noch ein Überbleibsel, das als Prüfroutine genutzt wird, um die DXF-Datei in Teilen des Unternehmens eben vorzuqualifizieren und dann erst in den Prozess weiterzugeben. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber
ich denke so,
wenn kein Einspruch erhoben wird.
Sonst im Nachgang werden nochmal.
Ja, das vielleicht.
Gut, zweite Frage. Wie geht ihr mit Fehlern in der DXF-Datei oder Fehlern bei der Zuordnung um?
Fehler in der DXF-Datei. Es gibt die alte Prüfroutine. Es gibt sehr viel Prüfung innerhalb des Python-Skripts auf Geometrieprüfungen, die wir dort anwenden. Und in dem Fall sind wir auch den Weg gegangen, viele kleine Commits zu machen, anstatt große Commits. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine DXF-Datei nicht ordentlich ausgewertet wird oder irgendwelche Fehler aufgeworfen werden, dann wird die entsprechend im Logfile vermerkt und der Prozess kann trotzdem weiter durchlaufen und müsste dann im Nachgang überprüft werden, woran das liegt. Aber das ist ein Punkt, der absolut relevant ist. Wir stellen fest, es gibt ein paar Eigenschaften von DXF-Dateien, die wir noch nicht ganz perfekt abfangen können. Da gucken wir noch, wie wir da eine Analyse fahren können, die das bestmöglich rausfiltert.
Okay, nächste Frage. Alte Datensätze werden gelöscht. Findet gar keine Historisierung statt?
Nee, in dem Fall nicht. Der Dokumentationsprozess läuft so ab, die DXF-Dateien oder die Dokumente, die wir geliefert haben im Vermessungsbüro, die werden gespeichert in anderen Werkzeugen. Durchaus eine gute Frage, aber für uns endet der Prozess an der Stelle. Das Aufbewahren der gelieferten Dateien und allem, was dazugehört, findet in anderen Software statt.
Okay. Nächste Frage, ziemlich provokante Frage. Warum die Daten nicht in OpenStreetMap eingetragen werden? Warum habt ihr euer eigenes Datenhaltungssystem?
Unsere Betriebsmittelinformationen in OpenStreetMap einzutragen, ist relativ schwierig, weil es da sich um kritische Infrastruktur handelt. Das heißt, dort ist Geheimhaltung geboten, dass nicht jeder in OpenStreetMap sieht, wo er unser Trinkwassernetz am besten angreifen kann. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut so.
Okay, wir haben noch Zeit für viele Fragen. Nächste Frage. Sind die erzeugten DXF-Dateien immer gleich, auch in den Attributen? Was ist bei unterschiedlichen Vermessern der Fall? Also ist das irgendwie standardisiert, wie die Daten zu euch gelangen?
Es gibt Werknormen, die den Dienstleistern die exakte Form der DXF vorschreiben, welche Layer, welche Daten, wie muss das aufgebaut werden. Das existiert. Dadurch kann schon mal was ausgeschlossen werden.
Okay. Dann nochmal eine Frage, ob beim Einspielen der Daten, der Anpassungen aus dem DXF wirklich keine Konflikte entstehen.
Nee, tatsächlich läuft das sehr stabil. Ich weiß gerade gar nicht, auf welche Konflikte da hier angespielt wird, explizit.
Ist hier auch nicht weiter aufgeführt. Wahrscheinlich, ja, generell, ob das dann um die Ohren fliegt, wenn man am nächsten Tag sich die Logs anguckt oder ob das passt.
Ja. Dadurch, dass das immer abbrecht, in dem Moment, wo irgendein Prozess, Geometrie wird nicht gefunden, Geometrie als fehlerhaft erkannt, Commit hat nicht funktioniert, dann wird diese einzelne DXF-Datei eben nicht weiter verfolgt und nicht weiter geladen, sodass dann die Stabilität insgesamt dadurch gewährleistet ist. Also bisher ist dann noch nichts so grob zusammengebrochen.
Okay, dann sind wir erstmal mit den Fragen im Chat durch. Ich habe selber noch eine Frage und zwar diese Skripte, die ihr mit PyQGIS und Co. betreibt, habt ihr die auch offengelegt? Können andere Betreiber sowas auch benutzen oder wie sieht das aus?
Die Skripte sind nicht offengelegt. Wir haben schon darüber nachgedacht, ein eigenes Repository anzulegen und dergleichen. Ist, wie soll ich es formulieren, im Moment noch gescheitert oder noch nicht weiter verfolgt werden, aber es ist durchaus ein Gedanke, den wir auch haben, gerade mit den Open-Source-Dingen, die wir tun, die auch bereitzustellen für andere. Ist nur sinnvoll, auch gerade der Austausch, wie du schon sagtest, zwischen verschiedenen Energieversorgungen, die alle die gleichen Problematiken haben und denen gegenüberstehen. Ja, wir drängen ein bisschen, aber nicht jeder drängt so.
Okay. Danke. Zwei weitere Fragen sind aufgepoppt und danach machen wir Schluss. Und zwar die erste wäre, wie lange dauert der Prozess vom Hochladen einer DXF bis zur Dokumentation?
Also die Datei wird abgelegt und am nächsten Tag ist sie da. Die Schnittstelle läuft abends im Regelfall, ich gebe jetzt eine grobe an, ein paar Minuten, unter einer halben Stunde. Großer initiale Import dauert natürlich lange und dann sind die Daten sofort da. Das heißt, sobald der Oracle-Datenbestand aktualisiert ist, ist es natürlich auch die View im Small World, ist es auch der Dienst auf dem QGIS-Server und das also instantan bei Schnittstelle abgeschlossen, ist auch alles zu sehen.
Super, dann die letzte Frage, wie wird die Fehlerauswertung unterstützt?
Ja, gute Frage. Wir haben ein QGIS-Plugin, Christoph Jung hat ein QGIS-Plugin entwickelt, das uns für die Logfile-Kontrolle unterstützt. Das sollte noch ein Stück weiter automatisiert werden. Wir können aber über ein QGIS-Plugin quasi verschiedene Logfiles uns reinladen und auswerten und auf Error-Meldungen ausgeben lassen, sodass wir da sehen können, was jetzt nun nicht geklappt hat.
Okidoki, vielen Dank. Gibt es noch eine spontane Frage fürs Mikrofon? Okay, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Einmal Applaus bitte.
Vielen Dank.